Ja, ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Profcast. Irgendwas mit digital heißt diese Reihe und da führe ich Gespräche mit interessanten Menschen zum Thema digital. Allerdings ist das jetzt kein IT-Podcast, wie die meisten ja schon gemerkt haben, die ihn kennen und regelmäßig hören, sondern wir versuchen immer die Brücke zu schaffen mit meinen Gästen zwischen den Anforderungen, den Chancen, den Risiken der Digitalisierung und dem, was das eigentlich mit unseren Hirnen macht in dem Fall. Und da habe ich jetzt nicht den Manfred Spitzer hier am Rohr, sondern jemanden, der eine etwas andere Perspektive hat, aber auch einen Neurowissenschaftler. Und ich freue mich ganz besonders, hier einen Weltmeister, einen wahrhaftigen Weltmeister, der anerkannter Weltmeister ist und auch dokumentiert ist, nämlich den Boris Nikolai Konrad in diesem Kanal zu haben. Und mit ihm besprechen wir, wo sind die Chancen, aber auch natürlich die Risiken in unserem Hirn, wenn wir uns zunehmend digitalisieren. Seid gespannt, das wird ein mega, mega Ding.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, aber ich bin jetzt in dieser Folge so unwichtig, wie ich nur unwichtig sein kann, weil mein Gast viel, viel wichtiger ist. Boris, ich grüße dich sehr, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, bevor du dich kurz vorstellst, bitte, was hat uns zusammengebracht? Das erzähle ich mit jedem Gast hier. Wir haben uns kennengelernt auf einer griechischen Insel. Ich muss schmunzeln, weil das kommt jetzt schon häufiger vor. Und ich habe vor allem aber einen Vortrag von dir gehört, der mich also wirklich gefesselt hat. Ja, du bist ein exzellenter Keynote-Speaker, wie ich persönlich finde. Und du hast mich wirklich mitgenommen. Das ist nicht so einfach. Und aber darüber können wir dann am Rande gerne mal sprechen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, warum du so faszinierend auf der Bühne bist.
Wow, ich kann mich gerne vorstellen, warum ich faszinierend bin, sollen andere beurteilen, ob sie mich faszinierend finden. Ich habe auf jeden Fall mein Thema, das Gedächtnis, sehr früh gefunden. Zum Abitur hin habe ich gehört, man kann sein Gedächtnis verbessern. Und als eher fauler Schüler dachte ich mir, das brauche ich. Und hätte nie gedacht, was daraus wird. Dass ich nämlich dann zwar erstmal normal studiere, Physik und Informatik, parallel dazu aber den Gedächtnissport für mich entdeckt habe und tatsächlich dann mit dem deutschen Team 8-mal Teamweltmeister im Gedächtnissport war, 4-mal selber im Guinness-Buch der Weltrekorde stand mit meiner Gedächtnisleistung. Und zum Ende des Studiums hin stand für mich auch so ein bisschen die Frage, warum geht denn das eigentlich? Warum hat mir das niemand eher verraten? Ich hatte 2 Pädagogen zu Hause, meine Eltern. Trotzdem wusste ich das nicht. Es hat mir niemand verraten, dass man lernen kann, sein Gedächtnis anders einzusetzen, also im Endeffekt sein Gehirn anders zu verwenden. Und darum war ich sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, zu promovieren in der Neurowissenschaft an der LMU in München und dem Max-Planck-Institut, mir anzuschauen, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man sein Gedächtnis trainiert. Und daraus ist dann auch eine Forschungskarriere entstanden. Ich bin heute seit 8 Jahren im niederländischen Nijmegen am Donners Institute for Brain Cognition and Behavior. Beschäftige mich hier damit, was passiert im Gehirn, wenn man Gedächtnisleistung verbessert. Sowohl mit Gedächtnistechniken, die zum Teil sehr alt sind, aber eben auch mit moderner Technologie. Wir schauen uns Gadgets an, wie Artificial Intelligence auf das Gehirn wirken kann, wie man damit interagieren kann, wie Virtual Reality Brillen, wie Augmented Reality Brillen mit dem Gehirn interagieren. Und in meinem Bezug eben auch immer, wie man sowas auch einsetzen kann, um Lernen und Gedächtnis zu verbessern.
Ja, also jeder kann nachschlagen und im Internet googeln. Der Wikipedia-Eintrag ist alleine schon lesenswert über dich. Ne? Also insofern danke für deine Vorstellung. Und ja, was dich fasziniert macht, sagst du, sollen andere beurteilen. Mich hat fasziniert, dass du einen Kartentrick gezeigt hast, in dem jemand also vorher ein Skatblatt oder ein doppeltes Skatblatt war es, glaube ich, gemischt hat, also die Karten in eine beliebige Reihenfolge gebracht hat, die du dir angeschaut hast und dann frei wiedergeben konntest, diese Reihenfolge. Das ist dann ein Ergebnis jahrelanger Arbeit, ja, und eines Talentes, das nicht sehr viele Menschen haben. Also ich habe es nicht, ich habe es dann zu Hause versucht nachzumachen und bin kläglich gescheitert. Das liegt.
Na, dann musst du dir mein Buch durchlesen, weil da kann ich das auf jeden Fall mit beibringen. Das ist mir ganz wichtig, dass das, was ich mache, darum grätsche ich da jetzt kurz rein, das erlaubst du mir. Talent finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich mache im Gedächtnissport etwas, dass ich Leistung schaffe, die vielleicht nicht jeder schafft. Also da machen auch andere mit. Wir sind nicht Weltmeister geworden, weil wir die Einzigen waren, sondern wir haben schon gewonnen, weil wir am besten performt haben. Und da mag am Ende irgendwann vielleicht neben Training auch Talent eine Rolle spielen. Beim Kartenspiel, das ist eine Leistung wirklich aus dem Gedächtnissport. Das ist eine der Aufgaben, die wir da machen. Wir merken uns das Pokerblatt, 52 Spielkarten, so schnell wie möglich. Das wird gemischt und so schnell wie möglich muss man sich die Reihenfolge aller 52 Spielkarten einprägen. Und im Turnier habe ich das mal in 30 Sekunden geschafft. Also dieses Tempo wird nicht jede und nicht jeder schaffen können. Aber ich kann definitiv jedem gesunden Menschen in jedem Alter, also jetzt kleine Kinder mal ausgenommen, aber jedem Menschen beibringen, sich die Reihenfolge eines gemischten Kartenspiels einzuprägen in einer Viertelstunde, in 20 Minuten, wo der das eigene Einstiegslevel liegt, mag sich unterscheiden. Und wenn man dann weiter übt, wird man auch noch mal ein paar Minuten davon wegbekommen. Und dann wird eben nicht jede Person es schaffen, das auch mal unter einer Minute hinzukriegen, aber viele durchaus. Also die Leistung an sich, und das ist mir sehr wichtig, die kann jedes Gehirn, wenn man es richtig einsetzt. Das kann man wirklich erlernen. Und das Talent mag dann am Ende in der Spitzenleistung, in der Zeit liegen, wie schnell man das dann am Ende hinbekommen kann.
Okay, also jeder kann sich was speichern in seinem Gehirn, jeder kann es auch entsprechend nutzen. Ich meine, das ist natürlich eine große Botschaft, ne? Also für all die jetzt so im Bildungswesen unterwegs sind, ne? Wenn ich das so meinen Studierenden beispielsweise dann so erkläre, ich sage, hey Leute, benutzt mal euer Gehirn. Wenn ihr es nicht wisst, dann fragt nicht mehr mich, sondern fragt ihr den Boris. dann könntest du denen sagen, wie sie sich denn ihren Kram besser speichern können für die Klausur, oder?
Na klar, das mache ich ja hier auch mit unseren Studierenden. Ja. Mein Institut gehört eben auch zur medizinischen Fakultät. Also wenn man in dem Weg Medizin studiert, was durchaus auch viele Deutsche tun tatsächlich, kann man auch bei mir lernen, wie man das dann mit mehr Erfolg hinkriegt. Und einige finden super, sind davon völlig begeistert, mit denen bleibe ich auch in Kontakt. Andere weniger, auch das ist ja okay. Aber dass man die Techniken kennen sollte, ist mir halt sehr wichtig. Und darum freue ich mich eben auch immer über Vorträge bei Verbänden, bei Firmen, weil mir wichtig ist, dass zumindest niemand mehr sagen kann, hätte mir das mal jemand gesagt. Ich sag's dir und dann kannst du selber schauen, ob es dir ein bisschen Zeit, ein bisschen Einsatz wert ist, wirklich zu lernen, wie du dein Gedächtnis richtig einsetzt.
Ja, Wahnsinn. Und viele Menschen sagen sich wahrscheinlich selber, hätte ich das alles schon vorher gewusst, wäre ich nicht heute da, wo ich da bin.
Genau, und das ist eben schade, weil es sollte jeder wissen. Und dann, ja, versuche ich das zu erreichen.
Absolut. Und du beschäftigst dich an deiner Uni ja auch mit neuen Formen des Lernens, ne? Also wie kann man denn beispielsweise denn tatsächlich dann die Erkenntnisse, die ihr als Team gemeinsam erarbeitet, aber auch du erarbeitest, dann auch für die Lehre nutzen? Hast du da irgendwo so einen Aspekt, der dir besonders wichtig ist oder aufgefallen ist in diesem Gremium, in dem du dich da befindest?
Ja, Gremium ist mehr so ein Netzwerk. Ich finde das sehr cool, dass wir das haben. Das hat sich in Holland, in den Niederlanden an mehreren Unis so durchgesetzt in den letzten Jahren, dass man Teaching and Learning Center eingerichtet hat. Also statt, dass jede Fakultät die eigenen Pädagogen und Unterrichtsexperten hat, dass man das ein bisschen mehr zusammenzieht und vor allem die Aspekte der Innovation, aber auch des Erforschens der Qualität der Lehre selbst, dass man das ein bisschen mehr zentralisiert, um da ja den Drive, der häufig bei Einzelpersonen da ist, ein bisschen mehr zusammenzubringen und damit alle Dozierenden zu inspirieren, weil natürlich längst nicht jeder dann Zeit und Ehrgeiz hat, vielleicht auch die Lehre weiterzuentwickeln, sondern man froh ist, wenn Dozenten das überhaupt gut machen. Und dann ist es eben gut, wenn man die Innovation so ein bisschen bündeln kann. Und da ich zu denen gehöre, die natürlich da sehr vorangehen und sagen, hey, ich will sowohl moderne Technologie in der Lehre verwenden, als auch richtige Lerntechniken, darf ich da ja fast von Beginn an mit dabei sein. Und da finde ich es ganz spannend, dass die Dinge, die mir am Herzen liegen, tatsächlich eben auch bei anderen wiederkommen, andere Fakultäten auch in die Richtung was schon gemacht haben. Du hast mich dann einen konkreten Aspekt genannt. Eine Sache, die ich sehr schön und sehr spannend finde, ist, dass die Techniken, mit denen ich arbeite, die zielen sehr stark darauf ab, Informationen besser aufzunehmen, schneller zu lernen. Damit es dauerhaft und langfristig drin bleibt, ist auch das sinnvolle Wiederholen sehr relevant. Da gibt es so Worte wie Retrieval Practice aus dem Englischen oder den Testing Effect. Das ist ganz einfach die Beobachtung, wenn du etwas gelernt hast und dich selber daran erinnerst, merkt, denke ich, aha, das ist irgendwie wichtig und die Wahrscheinlichkeit, dass es drin bleibt, wird massiv gesteigert. Wenn du den gleichen Text 5-mal liest, passiert kaum was davon. Also für die Langfristigkeit ist das sich selber daran erinnern sehr, sehr wichtig. Und das kann man genial mit Gedächtnistechniken kombinieren, weil mein Buch heißt ja auch mehr Platz im Gehirn, weil mit den Gedächtnistechniken kann ich wirklich dafür sorgen, dass die Information einen festen Platz im Gehirn bekommt. Und den kann ich dann selber besuchen, was genau diesen Testing-Effekt auslöst. Und darum finde ich es sehr spannend, wenn man im Lernen, sowohl in Firmen, in der Weiterbildung, aber eben auch schon in der Uni, das gezielt einsetzt, dass man die Momente sucht, wo die Leute sich an gewisse Inhalte selber erinnern müssen. Nicht sagt, hier, liest das nochmal nach, das steht im Firmenwiki, sondern nimm dir mal kurz 5 Minuten, denk mal drüber nach, wo ging es da eigentlich darum? Und du hast dieses Seminar besucht, da waren Sachen bei, die kannst du sofort anwenden, super. Nimm dir aber auch nochmal 10 Minuten, über die Dinge nachzudenken, wo du es gerade keine Anwendung für hast, weil wenn du das nicht machst, dann vergisst du sie wieder und brauchst beim nächsten Mal ein neues Seminar. Also statt 10 Minuten ist es dann halt wieder ein Wochenende. Das wäre schade. Und das Gleiche gilt eben in der Lehre. Zu sagen, hey, ich habe vielleicht einen Examensmoment, einen Test nach 3 Monaten, aber in der Abschlussprüfung in 3 Jahren kommt es halt auch nochmal vor. Und wenn du dann zwischendrin nicht nochmal selber dran gedacht hast, ja, dann wird es halt wieder komplett weg sein, dann fängst du von vorne an. Und die Erfahrung haben leider viel zu viele Studierende. Und darum zu schauen, wie man mit moderner Technologie, Digitalisierung, also Tools, es hinbekommt, die Leute im richtigen Moment daran zu erinnern, denk da nochmal kurz drüber nach. Am idealsten hast du vielleicht ein Gedächtnisbild dir gemacht mit einer Gedächtnistechnik, weißt also auch noch, wo im Kopf das liegt. Dann kannst du halt wirklich deinen Lernerfolg massiv steigern. Und da wirklich zu schauen, wie man die Tools, die häufig heute noch Insellösungen sind, wie man das alles ein bisschen mehr integrieren kann, da ja, bin ich gerne mit dabei. Und da sitze ich wirklich auch in einem Arbeitskreis, wo wir zum Beispiel schauen, wie man so Plattformen, die auch deutsche Unis einsetzen, wie Brightspace oder so, wie man die mit solchen Tools koppeln kann. Da gibt es Ansätze, dass man halt den Studierenden halt auch im richtigen Moment den Hint gibt. Jetzt wäre gut dran zu denken, weil auch bei mir als Gedächtnissportler ist das so. Jetzt mir merken zu wollen, dass ich in 3 Monaten daran denken muss, also das kannst du vergessen, so funktioniert unser Gehirn eben nicht. Darum ist es dann gut, wenn dann ein Alert da ist, der mich dann daran erinnert, dass ich mich jetzt an den Inhalt erinnere.
Okay, also liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier, ihr merkt gerade, ne, da unterhalten sich 2, die an der Uni arbeiten. Da ist natürlich dieses Thema Lehren und Lehren ganz besonders wichtig. Aber du bist bekannt dafür, dass du das ja auch herunterbrechen kannst, also auf den Einzelnen und halt eben nicht nur in der Lehre oder in der Bildung selber. Ne? Schafft man vielleicht mal so ein bisschen die Brücke in Richtung Unternehmen, weil da sagen ja dann die Menschen, die ja mit unzähligen E-Mails und Informationen jeden Tag konfrontiert sind. Ich kann mir eigentlich überhaupt gar nichts mehr merken. Und ohne mein E-Mail-Programm, in dem in den letzten 20 Jahren meine E-Mails gespeichert sind, wüsste ich überhaupt nichts mehr und würde nichts mehr wiederfinden. Also das Problem ist die Informationsüberlastung von uns allen Menschen. Und wer nicht gerade Wissensarbeiter, so wie du oder ich sind, ja, der hat sowas, denn der trainiert sowas ja auch nicht. Ne? Was kann man jetzt eigentlich jemandem sagen, der jetzt kein Wissensarbeiter ist? Der also, sag ich mal, häufig Routinetätigkeiten im Unternehmen übernimmt oder den ganzen Tag als Führungskraft in Meetings sitzt von 10 bis 5 oder so etwas und dann eigentlich erst operativ wirklich arbeiten kann. Was kann man denen eigentlich so mitgeben oder vielleicht auch anders, weil man kann deren Probleme nicht lösen, aber was könnte man ihnen als Begleitung mit in die Hand geben, mit dieser Informationsüberlastung klarzukommen?
Erstmal würde ich gerne diesen Punkt aufgreifen. Gibt es Menschen, die keine Wissensarbeiter sind? Also das würde ich schon ein bisschen in Frage ziehen. Ja. Das habe ich manchmal, wenn ich auch ein großer Kunde von mir ist, ein Unternehmen, was Fenster und Türen in diese Richtung herstellt, wo ich zumindest bis die Pandemie kam, dann jedes Jahr dann da war, für alle neuen Mitarbeiter eine Veranstaltung halten durfte. Das heißt, da hatte ich welche mit dabei, die sitzen im Büro und sehen sich wahrscheinlich klassisch als Wissensarbeiter. Ich hatte Führungskräfte aus dem Vorstand, ich hatte aber auch die neuen Azubis aus der Werkstatt. Und die haben halt teilweise das Gefühl, ja, aber ich habe ja mit Wissen gar nicht so viel zu tun. Am Ende, wenn ich gucke, wer weiß denn was, was ist das Wissen, was die Firma voranbringt, ist jetzt, ohne irgendeinem im Büro auf den Fuß treten zu wollen, wahrscheinlich von dem Fachwissen mehr in der Werkstatt als im Büro. Das heißt, dieses Thema Wissensarbeit, wo ist das Wissen eigentlich? Da sollten wir vielleicht ab und zu auch an unserem Mindset so ein bisschen arbeiten. Ist das Wissen wirklich in der E-Mail? Dann geht es dem Unternehmen vielleicht auch nicht so gut. Das sage ich mir so ein bisschen, ja, flapsig, weil ich das manchmal schade finde, dass gerade die ich jetzt hier gelobt habe, umgedreht eben auch dieses Mindset haben. Na, ich habe hier ausgelernt und ich habe sogar auch noch meinen Meister gemacht und dann bin ich jetzt 25, dann brauche ich ja nichts mehr lernen die nächsten 40 Jahre. Wenn du das wirklich glaubst, und leider gibt es die das wirklich glauben, hast du ein Problem. Weil diese Berufe gibt es nicht mehr. Kein einziger Beruf wird in 10 Jahren noch so sein wie heute, geschweige denn noch länger in der Zukunft. Also wer jetzt sagt, ich gehe in 2 Jahren in Rente, okay, dem lasse ich es vielleicht gerade noch stehen, dass er jetzt nicht mehr so viel dazulernen muss, aber alle anderen, selbst wenn es in 3 Jahren ist. Es wird keinen Beruf mehr geben, der nicht ständig auch neues Lernen erfordert. Und wenn du jetzt sagst, Lernen liegt mir nicht, dann ist das eigentlich gerade ein Grund zu sagen, vielleicht liegt dir das Lernen so nicht, wie du es jetzt gerade machst oder wie man es dir auch aufträgt. Mhm. Aber gehen wir auf den eigentlichen Teil deiner Frage ein. Das, was die Menschen überfordert, ist die Art der Information und vor allem die Quelle, wo es herkommt. Das eine davon ist die dauerhafte Unterbrechung. Jetzt poppt schon wieder eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht. Jetzt muss ich ja noch Slack benutzen der Kunde will aber nicht Slack, der will MS Teams und jetzt habe ich 17 Tools und alle kommen mit Informationen und ja, vorher war schön einfach, da war alles in der E-Mail-Inbox, aber auch alle gejammert, viel zu viele E-Mails, aber wenn die Suchfunktion gut war, habe ich es da jetzt gefunden. Jetzt muss ich mich auch noch daran erinnern, in welchem Tool steht denn das überhaupt? Also die Menge der Quellen für Informationen ist halt gigantisch hoch geworden. Das war früher halt definitiv anders. Und selbst wenn Firmen die digitale Landschaft voll im Griff haben und das wieder irgendwie zentralisieren, dass es doch in einem Tool ist, bedeutet das für mich als Menschen, so wie bei uns gerade jetzt auch, ich schaue immer in den gleichen Kasten rein. Ich habe einen Ort, wo das passiert. Und dafür ist unser Gehirn nicht gemacht. Wenn wir mal gedanklich 50.000 Jahre zurückgehen. Also die das erforschen, schätzen, den Homo sapiens, unsere Art, Mensch gibt es so 200.000, 300.000 Jahre. Und wenn wir nur 50.000 Jahre zurückgehen, also schon 250.000 Jahre gibt es den Menschen, dann hat der Mensch damals so als höchste Denkleistung im ganzen Leben eigentlich eine einfache Sprache gelernt. Nicht mal Vokabular oder Grammatik war mit dem vergleichbar von heute, geschweige denn, dass der Mensch hätte irgendwie lesen können. Schrift gibt es erst 5.000 Jahre. Also da ist unser Gehirn überhaupt nicht für gemacht, überhaupt schreiben und lesen zu können. Das ist die geniale Plastizität und Lernfähigkeit, dass wir das alles lernen können. Aber dafür hat es sich nicht entwickelt. Entwickelt hat sich das Gedächtnis dafür, dass ich mir merke, wenn ich dahin gehe zu dem anderen Dorf, das sind Freunde, aber in die andere Richtung, das sind Feinde. Und da hinten im Wald, da finde ich viele leckere Beeren und da finde ich den Bären, wo ich lieber nicht hingehe, weil den finde ich gefährlich. Zu merken, wo ist was? Informationen mit Ort zu verbinden, dafür ist unser Gehirn gemacht. Und selbst noch vor wenigen hundert Jahren hat der Mensch, obwohl er vielleicht weniger gereist ist als heute, an viel mehr verschiedenen Orten eigentlich sein Leben erlebt. Heute sitzen viele von uns immer im gleichen Büro oder vielleicht noch mal im Meetingsaal, aber nehmen aus dem gleichen Gerät oder zwei, drei Geräten Informationen auf. Das ist aber immer für das Gehirn der gleiche Ort, die gleiche Stelle. Und das macht es sehr, sehr schwierig.
Das geht mir selber auch so. Ne? Also ich arbeite ja mit unzähligen digitalen Tools, um irgendwie den Alltag zu bewältigen, um ihn auch produktiver zu machen. Ich bin nicht immer sicher, ob er wirklich produktiver wird, wenn ich die Zeit addiere, in der ich dann irgendwo in meinen Tools irgendetwas suche. Also beispielsweise, wo habe ich jetzt die Informationen über den Podcast, den wir heute machen, denn jetzt abgelegt? Ne? War es jetzt das Tool Evernote oder war es das Tool Trello oder war es doch ganz woanders? Ja. Also ich muss mir quasi sehr viel Kontext, so Metawissen speichern. Also das Metawissen, welche Tools nutze ich und in welchem Tool liegt welche Information. Ja? Und das ist ja wieder ein Zusatzaufwand, oder?
Genau. Und früher lagen vielleicht auch Informationen oder Gegenstände an verschiedenen Orten. Das waren aber physikalische Orte. Da kann das Gehirn sehr viel mehr mit anfangen als in den rein digitalen Orten. Und hier ist das Spannende. Im Endeffekt ist der reale Ort für das Gehirn aber herstellbar. Also wenn ich mir zum Beispiel wenn ich ein Tool nehme und mir vorstelle, alles, was mit Trello zu tun hat, stelle ich mir dann immer in einer Trainingshalle vor, nur weil das die gleichen Anfangsbuchstaben hat. Und ich stelle mir die einfach bildhaft vor, wenn ich in Trello klicke, hat das Gehirn plötzlich die Möglichkeit, sein Ortssystem mit zu aktivieren. Sehr kleine Tricks, die hier wirklich einen Unterschied machen und die Gedächtnisleistung nachweislich steigern.
Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wie ist das, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Kommode mit, sagen wir mal, 12 Schubladen. Ja? Die sind alle von außen gleich aus und in der einen Schublade nennen wir sie 1, wenn wir sie durchnummerieren, in der, von links nach rechts und von oben nach unten. Da liegen jetzt beispielsweise Socken, in der zweiten liegen dann Unterhemden und so weiter und so fort. Ich weiß manchmal selbst bei so einer Kommode nicht, wo liegt jetzt eigentlich was, obwohl das sich eigentlich nie ändert.
Ja, weil es dann keinen Unterschied macht, in welcher Schublade das ist. Also das kenne ich bei uns zu Hause durchaus auch. Also wir haben Zwillinge, die sind anderthalb und wenn ich dann den Body haben will, dann bin ich doch wieder beim Pyjama. Also ja, weil es halt keinen Unterschied macht, welche Schublade das jetzt ist, weil es ist der gleiche Ort, wo du stehst. Du würdest dir, wenn das in verschiedenen Zimmern liegen würde, müsstest du sehr viel mehr laufen, das wäre jetzt nicht sehr praktisch, also keine Empfehlung an der Stelle, aber würdest du dir das viel einfacher merken können, weil das Gehirn das dann räumlich besser unterscheiden kann, einen besseren Bezug hat. Und im Gehirn ist das eben noch viel stärker so, weshalb ich dieses Bild, was manchmal benutzt wird für Gedächtnistechniken, man legt sich Schubladen im Kopf an, auch nicht mag, weil das wird ja genau zu dieser Verwechslung führen, die ich ja nicht haben will.
Ja, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Danke für die Vorabantwort. Du kannst nicht nur gut speichern, du kannst wahrscheinlich auch gut voraussehen, ja, was ich gerade fragen wollte. Aber da gibt es ja so diesen schönen Satz, ne, dass das Chaos beherrscht sein Genie. Ich habe so das Beispiel Schreibtisch. Schreibtisch, irgendwo 12 Stapel drauf, die alle irgendwie so 30, 40, 50 Zentimeter hoch sind, wo denn der Mensch sagt irgendwie, also ja, aber ich weiß, in welchem Stapel es ist. Das ist wahrscheinlich dann genau diese, diese Logik, ne, die dieser Mensch aufgrund seines Chaoses oder eines fehlenden Schrankes oder wie auch immer wahrscheinlich unbewusst anwendet, oder?
Ja, klar. Wir alle legen uns irgendwelche Systeme bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich meistens eine Kombination aus beidem an. Hier was gehört über gute Büroordnung, da mal ein Training gefolgt und dann war dann da noch eine Produktionsexpertin, die hat noch einen Tipp gegeben. Jetzt versuche ich alles zu implementieren und irgendwann habe ich mein eigenes System. Und solange ich durchsteige, ist halt ganz gut. Aber wenn ich dann 3 Wochen im Urlaub war und dann hinterher jemand noch was auf den falschen Stapel gelegt hat, bricht das halt auch schnell zusammen. Sowohl physikalisch der Stapel als eben auch mein eigenes Ordnungssystem. Und darum macht es da natürlich schon Sinn, das etwas mehr zu strukturieren, was bei dir sicherlich gegeben ist. Ja.
Ich gucke mich gerade um, ja, in Teilen. In Teilen. Ich werde in meinen Vorträgen, also vor allem zu einem Vortrag, wenn es um die Lüge der digitalen Bildung geht, also um die kritische Seite des digitalen Lernens und so weiter, häufig gefragt von, vor allem auch von Pädagogen und Pädagoginnen, die sagen irgendwie so, sag mal, Herr Lemgesetz, sagen Sie mal. Also jetzt habe ich ein iPad, da lese ich eine Zeitung drauf und ich habe eine physische Zeitung, ja, also die ich in der Hand halte. Welchen Text kann ich mir besser lernen? Jetzt bin ich da in der Forschung ja auch so ein bisschen unterwegs und so, es gibt da keine evidente Aussage so klar. Weißt du da mehr? Oder wenn es nicht so ist, dass es so eine evidente Aussage nicht gibt, gibt es einen Erklärungsansatz? Sollen die Leute eher das iPad lesen oder beziehungsweise die Zeitung auf dem iPad oder doch lieber physisch? Was würdest du sagen?
Ich würde erstmal bestätigen, dass, soweit ich weiß, dass keine klare Aussage gibt, dass ein Medium hier besser funktioniert als das andere. Mhm. Also diese teilweise geteilte Behauptung, dann digital ist das immer schlechter, merkt man es weniger davon, die ist so pauschal nicht unbedingt haltbar. Was wir halt sehen, ist, dass je nach Art der Informationsaufnahme auch des Lesens, dass digital das Auge schneller ermüdet, je nachdem auch heute, klar, haben wir auch dann E-Papers und so weiter, die das auch versuchen auszugleichen, aber das Gegenlicht eher stört, dass es schwieriger ist, digital den Fokus zu halten, was auch daran liegt, wie die digitalen Medien wieder aufbereitet sind, weil da auch alle um unseren Fokus konkurrieren wollen, weil halt schneller wieder irgendwas aufpoppt, weil ich zu viele Programme die Erlaubnis gegeben habe, aufzupoppen, weil selbst die seriösen Nachrichtenseiten dann halt versuchen, mich zum nächsten Klick zu bringen, anstatt mir die Zeit zu geben, darüber nachzudenken, was ich da gerade eigentlich lese. Oh ja. Also ist es nicht im Prinzip das Medium selbst. Wenn ich eine digital gut aufbereitete Zeitung, würde ich vermuten, und die Studienlage ist ein bisschen schwierig, da kann ich genauso die Informationen wahrnehmen, wenn ich dann auch die gleiche Zeit mir dafür nehme, wie mit der haptischen Zeitung. Die Haptik hat generell natürlich schon eine Rolle, das ist nicht ganz zu vernachlässigen. Die wird bei den Fans rein analoger Medien aber auch so ein bisschen idealisiert. Mhm. Also das nur, weil ich selber einen Stift aufschreibe, merke ich es mir besser, als wenn ich es tippe. Das würde ich wiederum eher behaupten, sogar widerlegt. Also da gibt es schon Studien zu, dass es das Ding ist mit dem Tippen, ist wieder eher die Frage der Ablenkung. Ich schaue parallel noch, was auf dem Bildschirm passiert, dass ich mir darum weniger merke. Wenn ich jemanden in einer Studiensituation einfach mit der Hand etwas aufschreiben lasse oder in einem Bildschirm, wo nur ein weißes Feld ist und sonst nichts, das eintippen lasse, ist die Gedächtnisleistung gleich. Also diese Vermutung, dass es haptisch per se besser ist, ist auch nicht zu bestätigen. Nur digital bietet mehr Verführung der Ablenkung.
Unser Kollege, der Manfred Spitzer, führt in seinen Vorträgen häufig ins Feld, dass das Handschreiben deutlich besser sei für das Gehirn, weil dadurch mehr Gehirnregionen aktiviert würden, insbesondere dass auch die Regionen, die die Bewegung koordinieren und dadurch sich dann die Neuronen besser vernetzen können oder nicht Neuronen, Synapsen, so ist es, besser vernetzen können und damit die Gedächtnisleistung verbessert wird. Das klingt auf den ersten Blick immer zugänglich. Ist es denn tatsächlich so in der aktuellen Studienlage bei euch?
Diesen einen Aspekt würde ich eben schon ein bisschen widersprechen. Erstmal ganz kurz nur, um den Nerd raushängen zu lassen, die Synapsen verbinden die Neuronen. Also die Neuronen verbinden sich schon mit neuen Synapsen, die sie formen. Ja. Aber das ist ja wurscht. Worum es geht, natürlich, die Motorik hat eine Bedeutung. Die führt zu anderen Genaktivierungen. Das kann im Zweifel auch zu anderen Verbindungen führen. Aber sind das jetzt die, die mit dem Inhalt zu tun haben? Meiner Meinung nach ist gerade bei Dingen wie Aufschreiben und dann digital tippen die Studienlage eher so, dass das eher aufschreiben ist halt langsamer als tippen. Wenn ich mir die gleiche Zeit nehme, die gleiche Aufmerksamkeit dabei habe, macht es keinen Unterschied. Das hast du Herrn Spitzer auch schon zum wiederholten Male erwähnt. Ich will ihn da auch jetzt nicht ihm fundamental in allem widersprechen. Natürlich zeigt er auch relevante Punkte auf. Und dass ich sage, ja, im Idealfall, wenn ich den Computer so und so benutze, dann führt es dazu, dass es genauso gut funktioniert. Heißt umgedreht auch, ja, wer benutzt das denn im Idealfall? Also wie viele Menschen haben denn wirklich dann 80% der Arbeitszeit den Fokusmodus an und gucken nur einmal Plug in E-Mails? Ja, niemand, ich auch nicht. Also so gesehen, wie es uns verführt und wie wir es selber einsetzen, ist natürlich nicht dem Idealfall entsprechend. Aber die rein wissenschaftliche Aussage, die halt manchmal trifft, ist aus meiner Sicht heute nicht mehr völlig haltbar, dass die Haptik an sich dem digitalen dann irgendwie voraus ist, das finde ich schwierig zu sagen. Auch seiner Fundamentalkritik, ich habe einen Vortrag, den ich auch häufig halten darf für Firmen, der heißt Künstliche Intelligenz, bleiben wir schlauer als die Roboter, was so ein bisschen aus menschlicher Sicht oder aus neurowissenschaftlicher Sicht um die Rolle des Menschen in einer KI-gesteuerten Welt geht. Und da steige ich gerne ein mit der Frage, was macht denn die Technologie mit uns? Und da habe ich häufig, nicht immer, aber häufig zwei Folien. Und auf der ersten zeige ich ein Zitat vom Buchrücken von Herrn Spitzers Buch Digitale Demenz über eben die Auswirkungen von modernen Medien auf unser Gedächtnis. Und dann habe ich ein zweites Zitat mit. Ich habe es nahezu auswendig, aber damit ich das Zitat noch richtig sage, öffne ich es gerade nochmal. Das heißt nämlich, das neue Medium ist höchst gefährlich, weil es das Gedächtnis schwächt, von der Realität ablenkt und dazu verführt, Realität und ihr mediales Abbild zu verwechseln. Dann denken die Menschen, das ist auch von Spitzer oder aus dem nächsten Buch. Hm. Ist aber nicht von Spitzer, das ist von Platon. Ja, 350 vor Christi Geburt und geht über das neue Medium Schrift, wo man diskutiert, da soll das wird jetzt jeder lernen oder nicht. Und das ist natürlich, dann lachen die Leute, eine schöne Gegenüberstellung. Und dann gehe ich danach bewusst auch wieder auf die Seite von den Spitzern, dass ich sage, natürlich hat er auch wichtige Studien, die er uns zeigt, die zum Teil nicht von ihm sind, die wir nicht ignorieren sollten und dass der Umgang, wie digitale Medien eingesetzt werden, auch für das Lernen nachteilig sein kann. Da gibt es ganz klar auch Aussagen, die in die Richtung gehen, die wir ernst nehmen müssen. Es ist aber zu einfach, das auf das Medium selbst zu schieben. Das kann ich so nicht unterstützen. Es geht immer sehr darum, wie wir es einsetzen. Ja. Und natürlich kann man Computer, Internet auch sehr, sehr lernfördernd und produktivitätsfördernd und sogar konzentrationsfördernd einsetzen. Tun wir halt zu selten.
Tun wir halt zu selten, weil wir es nie gelernt haben. Ne? Es geht in der, um die digitale Fitness, wie ich das immer so schön nenne. Also, oder die Medienpädagogen würden Medienkompetenz darüber sagen, dazu sagen. Aber in der Tat ist es so. Wir haben das nie so gelernt. Ne? Also weder in den Schulen noch im Studium übrigens auch. Bei uns lernen wir das auch nicht, sondern wir setzen es einfach voraus. So wie in den letzten 20 Jahren auch, als es dann die ersten Computer, Personal Computer gab in den Bildungseinrichtungen. Und wir tun wenig dafür, das wirklich auch zu erlernen. Du hast jetzt schon angesprochen, Herrn Spitzer häufig ins Feld geführt, haben wir beide gemacht. Lass mal ihn mal jetzt so an der Seite auch stehen. Er hat seine Rechtfertigung, ich sehe das ganz genauso, in einigen wichtigen Punkten und hat das Thema wirklich sensibilisiert. Aber er kommt ja nun aus einer, ich nenne sie jetzt mal alten Welt, weil er bezieht sich ja immer auf die digitalen Medien. Ne? Also die digitalen Medien, die über die verschiedenen Endgeräte eingespielt werden in unsere Wahrnehmung. Aber jetzt haben wir ein Thema, wenn es um die Mensch-Maschine-Kommunikation geht, nämlich im Bereich, ne, künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter. Also, wenn wir schon Angst vor den digitalen Medien haben oder wenn Menschen, und da reden wir von 40-50% in Deutschland, wirklich Angst bis ernsthaften Respekt vor den digitalen Medien haben, dann müssen die doch vor der KI eigentlich weglaufen. Also gibt es tatsächlich kritische Punkte, wo wir nachdenken müssen, wie eine Zusammenarbeit mit Robotern, wie eine Zusammenarbeit mit künstlichen Intelligenzen, die uns viel abnehmen können, vielleicht tatsächlich, ich nenne Spitzers These, dümmer machen?
Das ist die Frage am Ende in eine Richtung gedreht, wo ich dann nochmal kurz nachdenken muss, weil vorher klingelten bei mir natürlich gleich wieder die Erinnerungen. Bei dem Thema Weglaufen musste ich gleich denken an eine Veranstaltung, die ist auch schon wieder 2-3 Jahre her ist. Hat mich ein Medizintechnikunternehmen, auch mittelständisch, gebucht für einen Vortrag für die Führungskräftetagung. Ja. Und deren Ansatz war jeweils, dass junge Führungskräfte, die da neu in Führungspositionen übernommen haben, zum ersten Mal mit dabei sind, diese Tagung vorbereiten mussten. Und mit denen hatte ich dann sogar einen ganzen Vorbereitungsworkshop, weil die auch selber ein bisschen nervös waren, dass die da diese Leitung hatten. Die waren ungefähr im gleichen Alter, also so Anfang 30, noch ein bisschen jünger als ich. Und haben mir dann aber auch gesagt, der Grund, warum wir sie eigentlich mit dem KI-Vortrag buchen, ist eigentlich unser Geschäftsführer. Weil wir alle hier haben Ideen, was man damit machen könnte, aber der hat so viel Angst davor, dass er sagt, ich will das nicht im Haus haben. Das ist das Ende der Menschheit, das will ich nicht und das ist mir zu gefährlich und ich will auch gar nicht drüber nachdenken. Und wir brauchen jemanden, der ihm, eigentlich ist der Vortrag nur für ihn. Also sitzen 200 Leute und bitte, die sollen auch alle gut unterhalten werden. Aber wenn nur bei ihm ankommt, ja, vielleicht sollte man hier da vorsichtig sein, aber sich dem verschließen ist für das Unternehmen nicht gut. Und ja, lass die jungen Leute da mal machen und die sind auch vorsichtig mit dem, was sie tun. Dann ist der Vortrag jeden Cent wert. Das fand ich sehr spannend. Das Briefing habe ich selten, dass das so fokussiert ist. Sorry. Aber darum musste ich da auch nochmal drüber nachdenken, was ist eigentlich für eine Angst, wo kommt die eigentlich her? Mhm. Das habe ich in meinem Vortrag schon natürlich auch so ein bisschen mit drin, weil es werden gewisse Medienbilder dann beschrien, dass die KI sich irgendwie gegen uns richten könnte und die Science-Fiction-Welt ist da ja uns auch schon lange voraus, Terminator bis Matrix, da sind es ja die Rechner, die sich gegen uns stellen. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, dass man auch einiges entkräften kann. Jetzt hast du am Ende einen ganz anderen Dreh gemacht, den ich eigentlich sehr spannend finde, weil ich den in meinem Vortrag auch habe, aber ist in die andere Richtung. Ich sage, was ist denn, wenn KI uns schlauer macht? Ja. Warum sollten sie jetzt uns dümmer machen, dass sie uns doch schlauer machen? Und die Gefahr, dass sie uns dümmer macht, ist natürlich auch da, wenn wir sie ungefragt ist nicht das richtige Wort, das meine ich unkritisiert, unkritisch einfach einsetzt. Wenn ich sage, ich habe jetzt eine tolle KI und die hat sich vielleicht sogar schon bewährt, die hat gezeigt, die kann zum Beispiel bei Bewerbungsunterlagen besser voraussagen, welche Bewerber jetzt für das Unternehmen geeignet sind als die Personalfachkraft. Dann setze ich die jetzt ein und die Leute, die da rauskommen, werden eingeladen. Nee, das würde ich nicht empfehlen. Ich würde sagen, die setze ich jetzt ein und die Personalfachkraft guckt sich das an und überlegt, warum hat die KI jetzt diese drei Leute, die ich einladen wollte, nicht auf der Liste und warum hat die drei auf der Liste, wo ich gleich dachte, nee, macht keinen Sinn. Ja. Und kann dann drüber nachdenken und kann sehen, naja, hier hat sie was gesehen. Das ist aus dem und dem Grund, aber aus meiner Erfahrung, die immer noch sehr wichtig ist, nicht so relevant. Aber den habe ich übersehen und den lade ich jetzt doch ein. Das heißt, die KI kann ihren Arbeitsprozess verbessern. Und gleichzeitig kann das Unternehmen davon lernen, welche Menschen haben wir denn überhaupt? Welche sind denn die richtigen? Was hat die KI in den Mustern erkannt, wer bei uns arbeitet? Vielleicht auch hat die KI Muster übernommen, die wir haben, die gar nicht so sinnvoll sind. Ne? Warum kommen denn da dauernd nur Männer raus? Naja, weil ich die KI trainiert habe mit meinen vorherigen Einstellungen und wir leider viel zu viele Männer eingestellt haben. Ja. Also, dass ich das hinterfrage, dann kann ich davon schlauer werden. Wenn du mir noch 30 Sekunden gibst, ich habe das im Vortrag gerne auch mit einem Beispiel, was wahrscheinlich die meisten, die jetzt zuhören, schon aus den Medien kennen. Vielleicht sogar sagen, ist doch ein alter Hut. Sag, ja, aber die spannenden Details kennen die wenigsten. Und das Beispiel ist das Brettspiel Go. Das hat so ein bisschen diesen KI-Hype ja ausgelöst, so vor wenigen Jahren, als eine KI-Software, übrigens von Neurowissenschaftlern entwickelt, gar nicht von IT-Lern, die dann bald von Google gekauft wurde. Dann kamen die IT-Lern doch wieder dazu, den besten Menschen im Go-Spielen geschlagen hat. Und das war nachrichtenwert, weil man erwartet hatte, das wird noch bis 2030 oder so dauern, weil diese Verfahren, die man vorher hatte, Züge vorauszuberechnen, womit man Schach besiegen konnte, also die besten Rechner im Schach gegen die besten Menschen gewinnen, beim Go-Spielen nicht so leicht anzuwenden sind. Und dann hat man ein neuronales Netzwerk, also eine Technologie, die vermeintlich versucht, menschliches Denken im Rechner nachzustellen, genommen, hat die trainiert, so eine KI mit neuronalen Netzwerken wird nicht mehr programmiert, die wird trainiert, ein sehr wichtiger Unterschied, und hat die das Go-Spielen gelernt, und zwar so gut, dass sie besser war als die besten Menschen. Und dann ist meine Botschaft hier, ist alles spannend, was darüber von KI lernen können. Aber aus meiner Sicht mit das Wichtigste ist, wenn du dir heute anguckst, wie gut die besten Menschen Go spielen, spielen die deutlich besser Go als vor 6 Jahren, weil die das alles studiert haben. Ich will auch gegen den Weltmeister gewinnen. Die haben nicht gesagt, oh ja, wenn der KI-Computer jetzt gewinnt, schmeiße ich mein Go-Bett weg und schaue jetzt nur noch RTL 2. Nee, die haben gesagt, ich will auch gegen den Weltmeister gewinnen. Was hat denn die KI da gemacht, was ich noch nicht wusste, dass das gut ist? Und das gilt halt in vielen Bereichen. Wenn wir davon lernen, dann wird es richtig interessant.
Das heißt, es kann auch in der Tat tatsächlich motivieren, seine eigene Leistung zu verbessern, ne? Weil natürlich dann der Benchmark so hoch liegt. Ne?
Das sollte es. Und ja, dann gibt es die, die demotiviert sind, die sagen, aber ich werde den Rechner nie wieder schlagen. Und da muss ich sagen, ja stimmt, also das ist vorbei. Wir werden jetzt nicht wieder gegen Go im Rechner, gegen die Rechner gewinnen. Also das wäre sehr, sehr überraschend, wenn da irgendwas passieren würde. Aber das ist ja nicht der Punkt. Diese Go-KI ist auf dieses eine Problem spezialisiert. Der Mensch kann eben sehr viel mehr. Und wenn ich jetzt aber von der KI lerne und gleichzeitig aber die Fähigkeit habe, empathisch zu sein mit anderen Menschen, verbindend zu denken, viel, viel mehr als eine KI das kann, ist das eben ein sehr, sehr großer Gewinn, der weit über den Einzelnutzen hinausgeht. Und das gilt dann eben auch für produktive KIs, die whatever im Finanzwesen betrügerische Transaktionen entdecken. Ja, ist super, hilft mir, hilft dazu, dass weniger Betrug passiert, hilft aber auch vielleicht generell die Systematik dahinter zu erkennen. Warum funktioniert Betrug? Warum wird er gemacht? Was sind die Vorgehensweisen? Wo fließt da Geld? Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat, die eine KI mir nicht erklären kann. Die KI zeigt nur auf, dieser Datenpunkt sticht raus nach meiner Beurteilung, aber über den ich dann nachdenken kann. Und das finde ich spannend.
Also das ist höchst spannend. Ne? Du stellst dabei quasi jetzt die Chancen und die Risiken schon konkret gegenüber. Und da stelle ich mir gerade die Frage, wer geht jetzt eigentlich da aus dem Spiel als Gewinner heraus? Oder vielleicht ist es die falsche Frage. Vielleicht gibt es gar keine Gewinner. Vielleicht gibt es einfach nur eine Komplementarität. Ja, also kein Entweder-Oder, sondern nur etwas Gemeinsames, wo der Normalmenschen nicht normativ verstrahlte Mensch gegen oder dafür, für beide Richtungen gilt das, schon sagt, okay, ja, es gibt einfach ein gemeinsames und nicht ein Entweder-Oder.
Genau, und da gilt vielleicht auch der Punkt, dass dieses ob überhaupt, ist halt immer, ja, die Entwicklung, man dreht es halt nicht zurück. Also wenn wir nochmal zu dem Punkt kommen, wo das wieder ganz weg ist, dann ist wahrscheinlich sehr viel schiefgegangen mit der Menschheit oder den leider großen Konflikten, die es auf der Welt gibt, wo man nie ganz ausschließen kann, dass da was sehr schief geht. Aber das liegt dann nicht daran, dass man die Entwicklung in die Richtung gedreht hat. So wie das mit Digitalisierung auch ist. Wenn jemand denkt, es geht auch wieder weg mit dem Internet, ja, das ist offensichtlich Unsinn. Und wer denkt, ja, das mit der KI geht auch wieder weg, den muss ich da auch enttäuschen, weil es einfach nur Verfahren sind, die Dinge besser gemacht haben. Und da geht man ja nicht freiwillig zurück. Und da muss man eher hinschauen, wie denkt man denn das? Wie setzt man das für sich ein? sein? Wie lernt man damit? Und darum ist dieses Gegen-Miteinander natürlich ein Punkt, der relevant ist. Wenn ich einen Job habe, den hinter eine KI machen kann, empfinde ich das vielleicht als ein Gegen. Die KI ist gegen mich eingesetzt, um meinen Job zu kosten. Das kann ich aber auch wieder, wenn wir die Zeit zurückdrehen, wo wir dann heute drüber lachen, sagen. Da gab es eben auch die, die vielleicht 1880 auf dem Feld standen und meinten, die Industrialisierung nimmt mir jetzt meinen Job weg, weil statt dass ich das alles aus dem Boden hole, haben die da jetzt eine Maschine. Das ist ja total blöd. Und heute sind doch alle froh, dass wir eben nicht mehr mit 35 mit gekrümmtem Rücken über den, ja, die letzten Bodenzüge, Bewegungszüge über den Acker machen, sondern eben ein sehr viel gesünderes und anderes Leben haben. Und so wird die KI eben auch Routineaufgaben übernehmen, die heute noch Menschen machen, wo auch jetzt die Menschen damit nicht irgendwie dann dadurch weniger wert sind oder ihre Leistung weniger wertgeschätzt wird, wo einfach Routineaufgaben übernommen wird, dass genau diese Menschen jetzt mehr Freiheit haben für kreative Dinge, für innovative Dinge, für Miteinander, für Emotionen und Empathie, worüber wir uns sehr freuen werden, wo ich davon ausgehe, dass man dann die Stirn runzelt, warum die Menschen damals 2020 oder 2022 sich dachten, das könnte doch irgendwie blöd sein, wenn jetzt eine KI die Buchhaltung macht, weil das ja irgendwelche Jobs gefährdet. Naja, natürlich gibt es Menschen, die sich dafür begeistern und die werden auch immer weiter tolle Dinge zu tun haben, aber auch die werden sich doch vielleicht freuen, so wie ich mich heute freue, dass die KI in sehr eingeschränkten Rahmen eben meine Buchhaltung übernimmt und ich nicht mehr bei jedem Flugticket selber anklicken muss, dass es ein Flugticket ist.
Ja, absolut, absolut. Ja, klar, sicherlich. Also sind wir sehr nah beieinander, ohne Frage. Ich kann mich an einen Vortrag erinnern von einem großen, wirklich sehr großen Kongress. Da wurde ich dann angekündigt als erster Keynote-Speaker mit dem Hinweis, so, wir begrüßen jetzt den Professor Lemke. Der ist Digitalprofessor, weil er einen digitalen Lehrstuhl leitet. Einerseits, aber andererseits ist er dagegen. Also nicht gegen den Lehrstuhl, sondern gegen das Digitale. Und da springen natürlich Medien, da kannst du richtig sehen, wie denn die Kameras klacker, 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 klack, irgendwie, da müssen wir mitnehmen. Ja, das ist ja irgendwie ein Dilemma. Also, oh, Wahnsinn, das ist die Headline, das ist die neue Headline. Tatsächlich, so hat es zumindest meinen Namen in eine gewisse Medienpopularität schon geschafft. Aber ich brauche dann erstmal 10 Minuten zu erklären. Die habe ich mir jedenfalls genommen, bevor ich überhaupt ins Thema kam, sage ich, wie kann das eigentlich sein? Wie kann also jemand, der sich mit den digitalen Medien beschäftigt, eigentlich in Teilen gegen die Digitalisierung sein? Und die Antwort liegt gar nicht, es gibt keine kausale Antwort dafür, aber liegt eigentlich in der Differenzierung. Und das tun wir viel zu wenig. Ne? Also du hast es jetzt mit deinem Beispiel ja auch schon begonnen zu differenzieren. Hey, für bestimmte Anwendungsbereiche ist es super. Ne? Also nicht mehr mit 35 auf dem Acker gekommen rumzulaufen und so weiter. Das können Maschinen übernehmen. Aber diese Differenzierung zu übernehmen, dass eben man das nicht pauschalisieren darf. Es gibt einfach für bestimmte Anwendungen, für bestimmte Aufgaben Technologien heute schon, die diese Aufgaben übernehmen können und könnten. Ich denke da so an den Heberoboter im Pflegeheim beispielsweise. Ja? Und ich bin im Pflegeheim jede Woche. Meine Mutter ist in einem Pflegeheim, deswegen besuche ich sie dort. Und ich sehe, was für ein Aufwand es ist, mit zwei Menschen, mit zwei Pflegekräften, diese Frau aus dem Bett zu heben, um sie dann zu reinigen, zu duschen, auf die Toilette zu bringen, auf eine normale Toilette. Wenn wir heute schon Technologien haben, dass das ein Roboter viel besser machen kann, ne? Auch mit viel weniger Belastung für die jeweiligen Menschen. Also das ist beispielsweise ein Anwendungsfeld. Anders ist es natürlich, wenn man sagt, okay, ja, da haben wir eine künstliche Intelligenz, die jetzt komplett meinen Job übernehmen soll. Also mit zahlreichen aneinanderfolgenden Aufgaben. Klar erzeugt das natürlich auch dann Angst. Also wir müssen gucken, für welchen Anwendungsbereich wir hier sprechen. Und da haben wir in Deutschland, weiß nicht, wie du das wahrnimmst, ich habe es vorhin schon kurz mit dem Adjektiv angesprochen, wirklich so eine normative Diskussion. Ne? Also ganz dagegen oder ganz dafür. Es gibt in der Mitte nichts. Außer die paar rational Vernünftigen, aber die hört ja keiner, weil die werden nicht aufgerufen wie, hey, du bist der Bäcker, aber du hast ja eigentlich Backwaren. Ne? So. Ja. Oder wie siehst du das? Gibt es da so eine Mitte oder du bist ja auch viel in dem Feld unterwegs, führst viele Diskussionen in deinen Workshops und Vorträgen. Wie nimmst du das wahr?
Hi. Das nehme ich zum Glück ein bisschen so wahr, dass die Diskussion nicht ganz dem Realbild entspricht. Also die meisten Unternehmen haben ja durchaus auch Ansätze, dass sie natürlich schauen, was gibt es da, und den aber auch kritisch gegenüberstehen. Also wenn ich jetzt auch an Unternehmen denke, wo ich dann Vorträge halten darf, ist es ja meistens so, dass die mich auch einladen, darüber zu reden, entweder um selbst reflektieren, aber auch mit anderen Abteilungen zu teilen, dass in die Richtung natürlich was gemacht wird, aber natürlich auch schaut, welche Grenzen hat das, da muss man vorsichtig sein. Und dass dann auch DAX-Unternehmen, die vielleicht im Bereich KI dann auch nicht hunderte Menschen beschäftigen, natürlich auch Menschen haben, die sich mit Ethik von KI beschäftigen. Also da ist die reale Unternehmenspraxis meistens mehr in der Mitte als ganz an den Rändern. Die Diskussion ist dann halt immer sehr, sehr zugespitzt. Das nehme ich auch wiederum nicht als rein deutsch wahr. Das finde ich interessanterweise vor allem auch in den USA immer sehr erschreckend. Ich bin jetzt nicht sehr oft da, aber gerade in dem wissenschaftlichen Umfeld kriegt man das natürlich etwas mehr mit. Da finde ich das, was du jetzt eigentlich ein bisschen als diese normative Verteilung beschrieben hast, fast noch stärker, dass man dann diese sehr, sehr gehypte Silicon Valley-artige KI wird uns alle retten und es ist die große Zukunft und Klimawandel. Also wir brauchen gar nicht drüber nachdenken, was wird alles die KI lösen. Wo ich mir denke, wenn wir darauf warten, haben wir halt auch ein sehr großes Problem. Also nein, das geht so nicht. Und dann am anderen Ende eben, das nehmen wir ja auch hier in der politischen Diskussion wahr, wie dann das in Amerika immer mehr auseinanderdriftet, die denen alles viel zu neu, viel zu modern und nicht mehr greifbar ist, die weder KI verstehen noch jemals einsetzen würden. Das heißt, diesen Clash sehe ich da tatsächlich größer als bei uns. Da finde ich, dass die reale Praxis bei uns relativ ausgewogen ist. Ich finde zum Beispiel auch, wenn es dann immer wieder heißt, weil man dann natürlich an die leuchtenden Vorbilder denkt, an die Leuchtturmprojekte, die dann häufig vielleicht eher Amerika sind, Alpha, Meta und Co., früher Google und Facebook, die ja sind natürlich spannend und können vielleicht Dinge, die wir so in der Größenordnung noch nicht haben. Wenn man schaut, wo ist denn wirklich auch KI-Forschung, die was voranbringt? Vielleicht habe ich dazu sehr die schwarz-rot-goldene Brille auf oder die europäische. Würde ich behaupten, nehme ich es auch so wahr, dass man durchaus weltweit es so wahrnimmt, dass die wirklich KI-Forschung, wirklich KI-Entwicklung eigentlich in Europa am weitesten vorangeschritten ist. In Amerika sind es die einzelnen Anwendungen, weil vielleicht auch Dinge wie Datenschutz hier und da etwas weniger relevant sind oder nicht so ganz so ernst genommen werden. Aber was die Entwicklung, den Vorausgang angeht, ist man da in Europa durchaus ziemlich gut. Wo es hier ein bisschen wegfällt, ist natürlich immer auch das Thema Asien, weil es einfach sehr, sehr schwer fällt einzuschätzen, was man zum Beispiel in China da wirklich erreicht. Da gibt es dann immer wieder einzelne Projekte, wo man auch merkt, dass die eben auch sehr, sehr viel können und wo wir natürlich gerade das staatliche, sehr, sehr kritisch natürlich zu sehende Einflussnahme auf diese Technologie eine große Rolle spielt. Bei der Größenordnung, die der Staat China natürlich aber auch Mittel zur Verfügung stellt, die vieles möglich machen und im Bereich Datenschutz natürlich dann völlig andere Welt ist, dass natürlich da eine Firma, die im Bereich KI irgendwas entwickelt, im Bereich Gesichtererkennung, halt einfach mal einen Datensatz dann eben von 1 Milliarde Menschen dann so zur Verfügung gestellt bekommt. Wenn man sagt, die Daten werden trainiert, sind natürlich ganz andere Dinge möglich, als wenn man dann in Deutschland sagt, naja, nimm dir mal hier diesen Demo-Datensatz mit 36 Menschen, den darfst du verwenden. Das macht halt keinen Sinn. Das funktioniert halt nicht. Man braucht halt mal Hunderttausende, wenn nicht Millionen. Und wenn der andere Milliarden hat, wird das System immer noch besser sein. Und das sind so diese weltweiten Gegensätze, die es da so gibt. Weshalb ich glaube, dass die Diskussion bei uns auch viel zu sehr schwarz-weiß ist. Die Praxis zum Glück, vielleicht hören auch Menschen zu, die mir widersprechen, aber aus meiner Erfahrung häufig doch einen guten Mittelpunkt schon gefunden hat.
Ja, ist klar, es gibt da viele, in Anführungsstrichen, vernünftige Menschen, ne? Also definiere ich jetzt vernünftig, aber die zumindest also die riesigen Chancen schon intellektuell miteinander abwägen können und dafür sich auch eine Haltung entwickelt haben. Also die gibt es natürlich schon in der Wirtschaft, gerade so im Mittelstand, im gehobenen Mittelstand schon durchaus, ne? Auch wenn da so die sogenannte digitale Fitness noch nicht besonders ausgeprägt ist.
Ne? Darf ich noch ein Beispiel hinzufügen? Geht es gerade natürlich sehr frisch im Gedächtnis, weil es heute Morgen das Vorgespräch war. Heute Morgen ein Vorgespräch mit einem DAX-Unternehmen, wo ich auch einen Vortrag halten werde in wenigen Wochen für die IT-Sicherheit. Und da ist so bewusst von denen sehr plakativ eben auch gesetzt als Titel IT-Sicherheit in Zukunft, KI gegen KI, Fragezeichen. Das ist halt nicht mehr Hacker anfallen und dann Menschen in der IT-Abteilung versuchen, das abzuwehren, sondern KIs anfallen, andere KIs versuchen, das zu verhindern. Und wo ist dann der Mensch? Wo ist der IT-Sicherheitsexperte, wenn jetzt KIs da gegeneinander kämpfen? Wo die eben auch ganz klar der Meinung sind, was ich gut finde, weil darum haben die mich auch gebucht, weil ich natürlich auch dieser Meinung bin, dass das nicht bedeutet, dass man hinterher keine menschlichen KI-Experten hat, sondern ganz im Gegenteil, dass man natürlich hier sehr hohes Fachwissen braucht, weil das eine hohe Gefährdung ist, heute für jedes Unternehmen. Ransomware-Diskussionen kennen wir ja alle, dass IT-Sicherheit eine sehr, sehr relevante Position geworden ist und dass die natürlich KIs einsetzen werden, auch auf der Defense-Seite, wie die das nennen. Also es Angriffe mit KI geben wird, aber ich auch verteidigende KI haben werde. Und das klingt für uns natürlich alles sehr Science-Fiction und Spacey und so weiter, bedeutet aber einfach nur, dass es im Endeffekt andere Tools sind. So wie heute Tools da sind, um meine Systeme sicherer zu machen und andere Tools da sind, um es anzugreifen, werden diese Tools eben mit KI angereichert, werden sich also selber mehr entwickeln. Das heißt, es gibt eine Eigenentwicklung und die kann dann auch gefährlich sein, wenn ich halt vielleicht gar nicht verstehe, warum hat diese KI jetzt den Angriff abgewehrt. Wenn die KI so gebaut ist, dass ich sie nicht nachvollziehen kann, ist das ungünstig. Und darum bleibe ich wieder auf der Ebene, dass ich Menschen brauche, die von und mit der KI lernen und damit generell die Systematik verbessern können. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, dass in so einem DAX-Unternehmen, wo allein im Bereich KI-Sicherheit 200-300 Menschen beschäftigt sind, nicht KI-Sicherheit, IT-Sicherheit 200-300 Menschen beschäftigt sind, dass die eben genau auch diese Fragestellung sagen, das ist das, was uns einfach bewegt und wo wir uns dann eben auch weiterbilden möchten und dann das Thema KI aus Sicht auch des menschlichen Denkens und wie der Mensch damit umgeht, besser verstehen wollen. Und darum freue ich mich immer über solche Einsätze, weil da lerne ich auch unglaublich viel mit dazu. Etwas mehr dann, als wenn ich jetzt bei einem Unternehmen einfach nur erzählen darf, was ich dazu meine, die bisher gar nichts damit gemacht haben.
Ja, das ist ein super Beispiel. Vielen Dank dafür. Ja, also, weil das zeigt, dass diese, wie ich sie nenne, diese normative Diskussion, diese Schwarz-Weiß-Säden zu den neuen Technologien häufig aus einer Desinformation kommt, ne? Oder halt natürlich aus einer persönlichen Haltung. Ja, also wenn ich schon immer gegen Strom war, dann nutze ich heute keinen Strom. Also das gibt es ja auch, ohne Frage, das so ein bisschen polarisiert darzustellen. Aber wenn man sich damit beschäftigt, man seine eigene Haltung entwickeln kann. Das soll vielleicht auch so eine Botschaft sein, also zumindest von meiner Seite. Ne? Leute, entwickelt eine eigene Haltung. Das könnt ihr aber nur, wenn ihr euch ausgewogen mit dem Thema beschäftigt. Ausgewogen heißt nicht, ihr müsst keine Fachexpertise dazu gewinnen. Keiner muss KI-Experte sein. Aber wer sich damit nicht beschäftigt, kann dazu definitiv keine Aussage treffen, außer die Medien eben dann ins Hören schmeißen. Das ist dann wie mit allen anderen Themen natürlich ganz genauso. Ja? Also wer sich nicht beschäftigen will und kann, sollte dann auch da sich vorsichtig äußern. Das ist zumindest erstmal meine Botschaft. Aber ihr könnt gerne, und das ist ganz zwingend notwendig, natürlich Kommentare hier unter diesem Podcast hineingeben und die Diskussion anreichern. Ich glaube, wir beide sind dann gerne dabei, dann auf die Kommentare natürlich auch zu reagieren. Ausgewogen und nicht normativ. Ja, super. Mir fehlt noch so ein bisschen jetzt wieder so die individuelle Ebene. Ne? Wir kommen so langsam zum Schluss und vielleicht hast du dann irgendwie noch so einen Hack oder einen Tipp, wie denn jemand, der sowohl informationsoverloaded ist, den ganzen Tag in Meetings sitzt und jetzt aber sich mit KI auch noch beschäftigen möchte, weil der Lemke hat das gesagt, ich soll das tun. Wie soll ich das so auf die Reihe kriegen? Unser Hirn ist ja, Moment, eigentlich wollte ich das als Frage, ich weiß aber schon die Antwort. Ist unser Hirn, darum die Frage an dich, ist unser Hirn eigentlich leistungsbegrenzt?
Wenn du es so fragst, sage ich ja.
Tatsächlich. Ja. Denn ich habe gelernt, wenn ich müde bin, ist mein Körper müde, meine Muskulatur und so weiter ist ermüdet, aber nicht mein Gehirn.
Natürlich gibt es trotzdem Grenzen, nur das ist, darum habe ich bewusst jetzt ja auch mit einem Lachen, weil du es so gefragt hast, ja gesagt. Ja, rein wissenschaftlich gesehen, natürlich gibt es Grenzen, weil wir sind nur nicht an unseren Grenzen. Wir sind an unseren Grenzen der Aufnahmefähigkeit, wie wir die Aufmerksamkeit verteilen, vielleicht auch der Müdigkeit. Aber was Potenziale angeht, sind natürlich sehr, sehr viele da. Auch diese Potenziale sind nicht endlos. Also irgendwo gibt es schon Grenzen. Und im Gedächtnissport, die Weltrekorde werden ja auch nicht in jedem Turnier geschlagen. Also so gesehen habe ich das bewusst jetzt mal aufgegriffen, weil ich dann, das machen wir einen ganz großen Bogen, der vielleicht manche außen vor lässt, aber weil ich ja zum Beispiel auch bei dem Event, wo wir uns gesehen haben, darüber gesprochen habe, dass man auch einfach ehrlich kommunizieren sollte und dann nicht tolle Bilder malt, nur weil sie schön aussehen. Und die Behauptung, wir können uns immer weiterentwickeln, es gibt da keine Grenzen, die ist natürlich auch nicht haltbar. Aber ganz klar, natürlich kann man sich entwickeln und kann man Methoden lernen, auch mit Informationsflut besser umzugehen. Und wenn ich dann allen ein Tool anraten darf, dann nehme ich mal bewusst ein nicht digitales Tool, dann nehme ich den Gedächtnispalast. Der Gedächtnispalast ist eine Gedächtnistechnik, die tatsächlich über 2000 Jahre alt ist, die griechischen Rhetoriker schon beschrieben haben, also zu der Zeit, wo man noch diskutiert hat, ob man Schrift einführen sollte oder nicht. Das ist nämlich die Idee, dass es unserem Gehirn sehr, sehr schwer fällt, Informationen abzuspeichern, die keinen Ort hat. wenn ich jetzt aber Informationen lese oder mir einen Vortrag anhöre oder eben heute in digitalen Tools Informationen präsentiert bekomme, hat die nicht von sich aus einen Ort. Und ich habe das am Anfang des Gesprächs einmal kurz anklingen lassen mit dem Trainingsraum für Trello. Wenn ich dem einen Ort gebe, kann mein Gehirn ganz anders damit umgehen. Und das wirklich systematisch zu tun, nennt man Gedächtnispalast oder auch die Routenmethode. Die Idee ist zum Beispiel in der Vorbereitung, das muss man wirklich vorbereiten, lohnt sich total, die Zeit einmal zu investieren. Die Idee ist, dass man sich einen Weg vorbereitet, zum Beispiel durch die eigene Wohnung oder durchs Büro oder einen schönen Park, wenn man gerne draußen ist. Und diesen Weg mit festgelegten Stationen, das ist ganz wichtig, das ist die Vorbereitung. Diesen Weg mit festgelegten Stationen dann gedanklich durchlaufen kann. Und wenn jetzt so im Tagesverlauf Informationen reinkommen, die relevant sind, vielleicht jetzt nicht im Moment, aber für später, wenn ich die gedanklich an diesen Wegpunkten ablege, also im Kopf dorthin gehe, mir dort etwas vorstelle, dann hat das plötzlich im Gehirn einen Ort bekommen. Das System für Ortskodierung im Gehirn, was schon da ist, was sonst bei Informationsverarbeitung kaum eine Rolle spielt, kann anspringen. Die Verbindungen entstehen ganz von alleine, weil Verbindungen im Kopf entstehen immer, wenn parallele Aktivität da ist. Und dann weiß ich hinterher auch, wo es liegt. Dann habe ich es auch, das haben wir ja wissenschaftlich nachgewiesen, direkt im Langzeitgedächtnis drin. Also ich habe einen ganz anderen Weg, die Information aufzunehmen, gleich im Langzeitgedächtnis drin zu haben und vor allem hinterher zu wissen, wo ist denn das eigentlich? Darum, das war jetzt die ganz Kurzfassung, wenn man wirklich sagt, ich kenne das Problem, zu viel Information, ich würde mir manchmal gerne ein bisschen mehr merken können und vor allem selber entscheiden können, was ich mir merke, der sollte sich einen Gedächtnispalast bauen. Da findet man bei mir, aber auch an anderen Quellen, tolle Informationen zu, wenn man sich da mal ein bisschen Zeit für nimmt, die ist absolut Gold wert.
Ja, unbedingt in die Bücher von Boris reingucken. Also wirklich, die sind wirklich inspirierend an ganz vielen Stellen. Ne? Klar, aber was macht man jetzt mit denen oder was macht der Mensch, der eigentlich gar nicht so sehr das räumliche Denken oder das räumliche Gedächtnis hat? Also da gibt es eine ganze Menge von, also wenn ich in so mein Umfeld so gucke.
Das würde ich sehr in Zweifel ziehen. Okay. Das räumliche Denken ist nicht gleichzusetzen mit Navigationsfähigkeit oder Orientierungssinn. Also das.
Okay, also nicht der Klassiker, Fahrlehrer sagt zum Fahrschüler, fahr rechts und er fährt links. Das
hat damit nichts zu tun. Okay. Das Problem wäre, wenn jetzt jemand sagt, aber wenn ich jetzt nicht zu Hause bin, weiß ich nicht mehr, wie meine Wohnung aussieht. Das würde ich aber auch wirklich als Problem einschätzen und da hinterfragen, woran das liegt. Wer sich seine Wohnung jetzt, wenn er da gerade nicht ist, sich gedanklich einigermaßen vorstellen kann, der kann auch von dieser Technik profitieren. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass auch blinde Menschen das können, selbst von Geburt an blinde Menschen, weil selbst die ein räumliches Verständnis von Räumen haben, auch wenn sie die nie gesehen haben. Die sind dann wahrscheinlich beleidigt, wenn ich sage, stell dir vor, da steht, was auch immer, du stehst gerade in der Trainingshalle und du siehst, wie du da stehst, na, ich sehe es nicht, aber du weißt trotzdem, dass du da bist. Also selbst da, weil im Gehirn der visuelle Kortex ja da ist, nur der kriegt nicht den Input von den Augen, weil da irgendwas nicht funktioniert. Selbst da funktioniert dieses Denken in vermeintlich visuellen Vorstellungen extrem gut.
Ich versetze mich gerade in die Lage eines Zuhörers oder einer Zuhörerin, vielleicht auch in einem Vortrag oder einfach dieses Podcasts, der würde mich wahrscheinlich jetzt fragen, irgendwie geht das auch mit einem iPad? Kann ich mir also auch ein iPad räumlich darstellen? Also das, was ich an Daten da drin habe, E-Mails und Dokumente etc., geht das? Oder ist das zu weit hergeholt? Würdest du sagen, was ist denn das für eine blöde Frage?
Ein iPad kann ich mir als Objekt vorstellen. Die verschiedenen Informationen, die an verschiedenen Stellen im iPad sind, das ist wiederum schwieriger. Aber wahrscheinlich kennen viele Leute schon, wenn man dann irgendwie die Icons umorganisiert, dann klickt man 17 Mal auf die falsche App, weil da war vorher die Mail, aber jetzt habe ich sie aber ja in die Schnellzugriffsleiste gelegt, weil das hat der Experte gesagt, das ist dann produktiver. Aber dann dauert das erstmal 3 Wochen, bis ich nicht jedes Mal die App, die an der Stelle liegt, wo vorher die E-Mail war, schließen muss. Also das natürlich gibt es auch da räumliche Komponenten. Was ich ganz spannend finde, aber jetzt gehen wir vielleicht in Tiefen, die jetzt nicht mehr die Zeit haben, wie virtuelle Realität darauf einen Effekt haben wird. Ja, weil da gibt es schon Indizien, dass Metaverse und so weiter, dass dieses Navigieren in virtuellen Räumen für unser Gehirn dem Navigieren in realen Räumen durchaus entsprechen kann. Und wer viel in Meetings ist, die virtuell stattfinden, wenn ich zum Beispiel je nach Projekt ein anderes Zoom-Hintergrundbild verwende, kann das auch schon helfen, dass das Gehirn das besser auseinanderhalten kann, als wenn ich immer im gleichen verschwommenen Hintergrund bin oder so.
Ja, wenn das jetzt nicht ein super Hack ist für die Leute. Ne? Also anderes Zoom-Hintergrundbild für die verschiedenen Actions, die man da macht. Ja, super. Ja, sehr, 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 sehr schön. Also ich habe mir, ich habe jetzt eine virtuell, also eine VR-Brille bekommen. Die teste ich jetzt gerade für das Training von Präsentationen, Rhetorik und so ganzes Gedöns. Und ich habe jetzt das heute das erste Mal aufgehabt und sowas. Und Ich habe auch den Effekt erfahren, dass wenn ich die jetzt so 10 Minuten aufhabe und ich setze sie wieder ab, ich denke, mal gucken, wo bin ich überhaupt? Ne? Was passiert da in unserem Hirn? Dieser Name hat, dieses Phänomen hat ja auch einen ganz bestimmten Begriff oder eine bestimmte Disziplin. Was passiert da eigentlich in unserem Gehirn, dass ich dann auf einmal in einem, wirklich, obwohl ich nur visuell wahrnehme, wirklich in einer anderen Welt bin, als ich eigentlich real gerade mich befinde?
Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Begriff du hinaus wolltest, aber was generell passiert ist, dass das Gehirn selbstsensibel ist und bereit ist, diese virtuelle Welt anzunehmen. Und normal verweise ich, dass ich die Brille aufgesetzt habe. Ich habe also immer noch so ein bisschen diesen Kontext. Es gibt ja auch einzelne Berichte. Studienlage fehlt noch so ein bisschen, wenn Menschen zum Beispiel mit so einer VR-Brille einschlafen, dann wieder aufwachen. Das ist dann nochmal etwas, eine andere Erfahrung, dann zu dissoziieren, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Was ist jetzt die reale Welt oder nicht? Ich finde ganz spannende Verbindungen, die es bei uns in der Forschung auch gibt, sind so mit so Dingen wie luzide Träume. Das sind so Träume, wo man eigentlich schläft, aber seinen Traum gestalten kann. Das ist für mein Empfinden teilweise auch so ein bisschen ähnlich, wie wir das navigieren in solchen virtuellen Welten. Weil das Spannende an der virtuellen Welt ist ja, dass sie nicht den Naturgesetzen folgen muss, die wir haben. Also ich kann die virtuelle Welt so bauen, dass ich jetzt in meinem Büro bin, wenn ich links zur Tür gehe, bin ich aber draußen. Wenn ich dann wieder zur Bürotür reingehe, bin ich jetzt aber in einem Restaurant oder so. Und dann ist natürlich ganz spannend, wie geht das Gehirn damit um? Und dass das Gehirn trotzdem erstmal immer versucht, das irgendwie logisch plausibel zu machen. Also das ist dann fast wie diese Escher-Kunstwerke, dass das Gehirn irgendwie nicht akzeptieren kann, dass das so nicht sein kann, sondern erstmal versucht, eine Logik dahin zu sehen, die eben angelegt ist an der Logik, wie wir die reale Welt erfahren. Und das wird dann spannend, wenn es tatsächlich mal Menschen gibt, was ich nicht hoffe, aber es wird so sein, die vielleicht schon in jungen Jahren mehr Zeit in virtuellen Welten sind als in realen Welten. Und dann macht es eben tatsächlich einen sehr großen Unterschied, ob ich die jetzt in einem Bildschirm vor mir sehe oder eben doch auch abgeschottet in der Brille, weil eben im Bildschirm, wenn ich zur Seite gucke, sehe ich die reale Welt. Wenn das eben wegfällt, nimmt das Gehirn eben noch schneller diese reale, die nicht reale Welt als real für die eigene Repräsentation wahr. Was vielleicht beim Thema Lernen wiederum auch spannende Vorteile bieten kann, aber natürlich auch wieder nicht ohne Gefahren ist.
Ja, ja, absolut. Wir machen damit jetzt also auch erst unsere ersten Erfahrungen jetzt in unserem Hochschulkontext und sehe aber auch im beruflichen Umfeld da riesige Möglichkeiten. Ich bin davon überzeugt, dass das in Zukunft auch in den Personalentwicklungen, im Personallernen auch Weiterbildung und Weiterentwicklung eine große Rolle spielen wird.
Ja, also ja, bei uns auch jetzt. Wenn ich sage auch Innovation, ich bin am Teaching and Learning Center, da gehört das mit zu den Projekten, die größer laufen, dass wir inzwischen relativ große Sätze von VR-Brillen haben und auch eigene Anwendungen da bauen. Zum Beispiel im Medizinstudium, wenn man dann gewisse Operationen, die einfach nicht so oft stattfinden, dass jeder Studierende im Studium das mal sieht, dann halt mal mit so 3D-Kameras aufnimmt und man die dann so darstellen kann, dass man die Operation live erlebt als Student, mit dabei sozusagen im Raum umhergehen kann, hingucken kann, wo man will. Das ermöglicht schon eine ganz andere Wahrnehmung und Erfahrung, als wenn das eben nur der Chirurg, der die Operation halt schon oft durchgeführt hat, aber jetzt gerade ist halt kein Patient dafür da, das irgendwie auf Folien erklärt, sondern wenn ich sozusagen dem über die Schulter gucke mit der virtuellen Brille, als wenn ich mit im Raum wäre, hat das definitiv andere Erfahrungswerte und dann auch andere Möglichkeiten, sich das zu merken.
Also auch hier ganz wichtig, Leute, das wird jetzt natürlich, also eine VR-Brille wird jetzt nicht die Personalentwicklung ersetzen. Ne? Also auf keinen Fall, es wird einen sowohl als auch geben. Und interessant wird es aber sein, dann die Use Cases, also die konkreten Anwendungsfälle in den jeweiligen Funktionen eines Unternehmens dann auszutesten. Ne? Soweit sind wir jetzt. Und zu gucken, okay, wo lassen sich wirklich signifikante Vorteile erzielen? Da sind wir auch, da ist auch die gesamte Forschung noch nicht weit genug. Aber eins ist auf jeden Fall safe, da sind wir uns beide hier einig, das können wir weitergeben an euch. Es wird kommen. Es wird kommen und ich kann auch nur empfehlen, sich frühzeitig mal eine Oculus oder sowas mal zuzulegen zum nächsten Geburtstag oder bald ist ja auch wieder Weihnachten. Oh Gott, bald ist wieder Weihnachten. Wir sind jetzt im August, ja, gerade Anfang August. Also irgendwie so ein Ding für 400 Euro sich beschaffen, das wird mit Sicherheit ein sehr virtuelles Weihnachten dann werden. Die setzt du dann erstmal nicht mehr ab, ja. Mensch, wie cool, echt. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Ja, vielleicht machen wir ein Follow-up, Boris.
Gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Ja, und einfach ein bisschen weiter klönen und die Menschen daran teilhaben lassen an solchen Entwicklungen und vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass alles nicht so schlimm kommen wird und nicht so schlimm werden wird, wie es dann manche vielleicht dann auch gerne beschreiben. Okay, Boris, ich danke dir sehr, sehr herzlich erstmal für deine Zeit. Wir sind jetzt echt eine Stunde dabei, etwas länger als alle anderen Podcasts bisher, aber es ist so interessant, sich mit dir zu unterhalten. Und ich glaube, dass es auch für die Zuhörer und Zuhörer auch super interessant ist. Also Die Shownotes werden gefüllt mit deinem Buch, mit deinen Büchern. Wenn du da noch mehr hast, schick es mir einfach zu. Wir packen das da drunter und dann kann jeder mit dir direkt Kontakt aufnehmen. Und ja, ich freue mich und wir freuen uns natürlich über Feedback und Weiterleitungen und Shares und Sternchen und alles, was man da so machen kann heute. Okay.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Boris, ciao. Alles Gute.
Danke.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.